Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Wir hören das erste Kapitel des Philipperbriefs. Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, an alle Heiligen in Christus Jesus in Philippi samt den Aufsehern und Diakonen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott, so oft ich euer gedenke, was ich alle Zeit tue in allen meinen Gebeten für euch alle und tue das Gebet mit Freuden, für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis heute. Und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden, bis an den Tag Christi Jesu. Wie es denn recht und billig ist, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch in meinem Herzen habe, die ihr alle mit mir an der Gnade teilhabt, in meiner Gefangenschaft. Und wenn ich das Evangelium verteidige und bekräftige. Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt, von Herzensgrund, in Christus Jesus. Und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und Erfahrung, damit ihr prüfen könnt, was das Beste sei, damit ihr lauter und unanstößig seid für den Tag Christi, erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit durch Jesus Christus zur Ehre und zum Lob Gottes. Ich lasse euch aber wissen, liebe Brüder, wie es um mich steht. Das ist mir zur Förderung des Evangeliums geraten. Denn dass ich meine Fesseln für Christus trage, das ist im ganzen Prätorium und bei allen anderen offenbar geworden. Und die meisten Brüder im Herrn haben durch meine Gefangenschaft Zuversicht gewonnen und sind umso kühner geworden, das Wort zu reden, ohne Scheu. Allerdings predigen einige aus Neid und Streitsucht, andere aber in guter Absicht. Diese aus Liebe, denn sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums hier liege. Jene aber verkündigen Christus aus Eigennutz und nicht lauter. Denn sie möchten mir Trübsal bereiten in meiner Gefangenschaft. Aber was tut's? Wenn nur Christus verkündigt wird, auf jede Weise, es geschehe zum Vorwand oder in Wahrheit, ich freue mich darüber. Und ich werde mich auch weiterhin freuen. Denn ich weiß, dass mir dies alles zum Heil ausgehen wird. Kraft eurer Gebete und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi. Wie ich sehnlich warte und hoffe, dass ich in keinem Stück zu Schanden werde, sondern dass frei und offen wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus verherrlicht wird. An meinem Leib, es sei durch Leben oder durch Tod. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Wenn ich aber weiterleben soll im Fleisch, dann dient mir das dazu, mehr Frucht zu schaffen. Und so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Beides setzt mir hart zu. Ich habe Lust, aus der Welt abzuscheiden, bei Christus zu sein, was viel besser wäre. Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Und in dieser Zuversicht weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde, zur Förderung und zur Freude im Glauben. Damit euer Rühmen in Christus Jesus größer wird durch mich, wenn ich wieder zu euch komme. Wandelt nur würdig des Evangeliums Christi, damit, ob ich komme und euch sehe oder abwesend von euch höre, ihr in einem Geist steht und einmütig mit uns kämpft für den Glauben des Evangeliums, und euch in keinem Stück erschrecken lasst von den Widersachern, was ihnen ein Anzeichen zur Verdammnis ist, euch aber zur Seligkeit, und das von Gott. Denn euch ist es gegeben, um Christi willen nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Habt ihr doch denselben Kampf, den ihr an mir gesehen habt und nun von mir hört. Der Herr segne dieses Wort an uns allen. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, dieses Kapitel kann man doch mit Fug und Recht überschreiben, mit dem Stichwort Zuversicht in Bedrängnis. Nicht umsonst heißt der Philipperbrief ja der Freudenbrief und ist ausgerechnet im Gefängnis geschrieben. Die römischen Gefängnisse kann man schlecht vergleichen mit unseren heute, wo manchmal sogar ein Fernseher durchaus möglich ist. Aber hier spricht ein Mensch, der gepeinigt ist von allerlei, nicht nur von äußeren Beschwernissen, sondern auch von inneren Nöten. Denn er ist doch der berufene Heidenmissionar. Wie kann er denn seinen Dienst weiterführen? Hat Gott ihn vergessen? Wie soll denn sein Dienst überhaupt weitergehen? Innere Nöte, äußere Anfechtungen, das beschäftigte ihn. Und dass er nun trotzdem so einen Brief schreibt, das ist schon mehr als erstaunlich. Wir gehen mal schrittweise durch dieses erste Kapitel durch, aber ich möchte ein paar Sätze überhaupt zur Einführung in den Philipperbrief und auch in die Stadt Philippi gern sagen, damit wir alles besser verstehen und einordnen können. Philippi ist ja nun tatsächlich ein Ausgangspunkt, ein Stützpunkt, ja, ein Fanal geworden dafür, dass wir heute hier sitzen. Die erste Stadt in Europa, in der das Evangelium Fuß fassen konnte. Gegründet während der zweiten Missionsreise, ca. 50 nach Christus. Und der Professor Mangalwadi, den wir hier hatten, der hat das ja so wunderbar auf den Nenner gebracht, als er sagte, Paulus ist derjenige gewesen, der wirklich als der allererste die wahre Gotteserkenntnis nach Europa gebracht hat und damit Grund gelegt hat für das heutige Europa. Und wenn man bedenkt, was hat der Mann für Schmähungen, Verfolgungen, Trübsale, ja, bis zum Gefängnis hin auf sich genommen und gleicherweise bedenkt, wie wir heute drauf und dran sind, dieses Erbe zu verschleudern, zu vergessen, dann ist das schon zum Himmel schreiend. Philippi also ein Sonderstatus für die Geschichte des Christentums. Und der Philipperbrief ist nun ein paar Jahre später geschrieben. Wir wissen nicht ganz genau, um welchen Gefängnisaufenthalt es sich da handelte. Wir wissen nur, dass Paulus im Gefängnis war, schreibt er ja. Und es deutet doch manches darauf hin, dass in der langen Zeit, wo er in Ephesus sich aufgehalten hat, doch auch eine Gefängniszeit ihn da bedrängte und schachmatt zu setzen versuchte. Und trotzdem, wie schon gesagt, ein Dankesbrief, ein Freudenbrief. 12-mal kommt das Stichwort Freude und sich freuen in diesem Brief vor. Es ist der herzlichste, der persönlichste Brief, den Paulus je geschrieben hat an eine Gemeinde. Und wo würde er sonst das noch sagen? Ich habe Sehnsucht, euch wiederzusehen. Und das besondere Verhältnis zu dieser Gemeinde drückt sich auch darin aus, dass er dieser Gemeinde als einzige Gemeinde überhaupt erlaubte, ihn finanziell zu unterstützen. Ja, das war damals eine Erlaubnis, wenn man einen Apostel unterstützen durfte. Also auch hier eine Sonderbeziehung. Eine Sonderstadt, eine Sondergemeinde, eine Sonderbeziehung. So, aber nun gehen wir mal in dieses erste Kapitel etwas näher hinein und an dieses Kapitel heran und stellen zunächst mal fest, dass es mit einer ausführlichen Fürbitte beginnt. Oder anders gesagt, mit dem Zeugnis eines dauerhaften Gebets, das der Paulus hier für seine Gemeinde aufbringt. Und wenn man sich dieses Gebet, oder besser gesagt das Ziel des Gebets näher anguckt, dann sind wir eigentlich schon sehr aktuell in unserem geistlichen Leben drin. Er betet nämlich dafür, dass die Liebe immer reicher wird an Erkenntnis und Erfahrung. Wir denken ja oft gar nicht so dran, dass die Liebe auch eine Erkenntnis braucht. Es gibt in jeder Ehe, in jeder Erziehung, in jeder Gemeinde, ja, immer wieder Situationen, wo auch wirklich Liebe gewollt wird und geübt wird, aber nicht jede Liebe hat Erkenntnis. Das wissen wir aus unseren Eheseminaren und aus sehr vielen Ehegesprächen. Ja, da ist schon Liebe da, aber es fehlt die Erkenntnis. Was muss die Frau, was muss der Mann hier tatsächlich beitragen? Ja, wenn es heißt, die Frau soll Hilfe sein für den Mann und die Frau denkt, naja, das ist doch eigentlich ganz einfach. Ich muss nur meinem Göttergarten alle Wünsche erfüllen. Dann ist das eine Liebe, aber eine Liebe ohne Erkenntnis. Denn die Hilfe besteht nicht darin, dem anderen zu geben, was er will, sondern ihm zu geben, was er braucht. Und dazu muss man erstmal ein bisschen nachdenken und dazu braucht es eben Erkenntnis. Und wie viel Erziehung läuft schief, weil man den Kindern die Wünsche von den Augen abliest und meint, die Liebe bestehe darin, nun sie möglichst komplett mit allen möglichen Geschenken zu versorgen. Und auch in der Gemeinde sieht es ja oft so aus, dass Liebe geübt wird, aber ohne Erkenntnis. Was braucht denn der andere wirklich? Oft braucht er gar nicht eine neue und wiederholte Bestätigung oder Danksagung. Oft braucht der andere eigentlich eine freundliche Ermahnung. Und das wird dann oft nicht gesagt, weil man denkt, ach, ich kann doch nicht so hartherzig sein. Nein, Liebe mit Erkenntnis gewürzt, die ist eben ganz dicht bei der Wahrheit. Und sie möchte dem anderen wirklich das Beste geben. Ja, und das Ganze hat natürlich dann auch ein Ziel, das der Paulus in der ihm eigenen Sprache mit Frucht benennt. Wenn die Liebe Erkenntnis hat und auch Erfahrung hat, dann kann sie nämlich wirklich gute Taten tun. Und Paulus nennt die eigentlich nicht gute Taten, manchmal schon, aber generell sagt er, es ist Frucht. Und hier geht er sogar noch einen Schritt weiter und sagt, Wenn Christus kommt an seinem Tag, dann sucht er Frucht. Und wir im Protestantismus haben uns ja leider die guten Werke ein bisschen abgewöhnt, weil sie eben natürlich die Gefahr in sich tragen, dass man sich darauf ausruht, beziehungsweise sogar noch stolz darauf wird. Da ist natürlich die reformatorische Kritik angebracht. Aber wir wollen doch bitte schön das Kind nicht mit dem Bad ausschütten und jetzt gute Werke vermeiden. Ich hoffe, dass wir alle gute Werke heute schon getan haben. Wir sollten uns da auch gegenseitig ein bisschen anspitzen. Man kann doch auch ruhig mal am Abend den Tag an sich vorüberziehen lassen und fragen, hast du heute ein gutes Werk getan? Aber was ist ein gutes Werk? Wie gesagt, es ist ein Werk aus Liebe, die aus der Erkenntnis und aus der Erfahrung heraus das Beste für den anderen in die Tat umsetzt. Das ist ein gutes Werk. Und ich wünsche mir und ich wünsche uns allen, dass wir Menschen werden und bleiben, die gute Werke tun, sodass Christus, wenn er kommt, an seinem großen Tag, dann auch mit uns zufrieden ist an dieser Stelle. Also, das ist die Fürbitte. Und wir können uns ja dann auch schon mal an der Stelle fragen, wie sieht es mit unserer Fürbitte aus? Und ist dir denn auch so gestrickt? Und hat sie auch dieses Ziel, dass der andere ein Mensch wird, der aus Liebe und Erkenntnis heraus gute Werke tut, sodass auch er dann auf den Tag Christi mit Freude warten kann. So, ja, die Frucht. Das ist ja so ein Lieblingsbegriff auch bei Pastor Kemner gewesen. Er hat sogar ein großes Buch geschrieben über die Frucht. Und ich habe mir das Vergnügen gemacht und habe nochmal über die natürliche Frucht ein bisschen nachgedacht. Wir hatten gestern ein Freundeskreistreffen und da habe ich erzählt, meine Frau und ich, von diesem grippalen Infekt, durch den wir da durch müssen. Und da kam gleich eine Frau an und sagte, ich habe ein gutes Mittel für euch. Wir haben seit 3 Jahren keinen einzigen grippalen Infekt mehr gehabt. Ihr müsst ein paar Wochen lang, ja was, ihr müsst 3-mal am Tag 6 Früchte Physalis essen. Naja, Physalis, das sind diese kleinen gelben Kullern, die sehen aus wie zu kurz gekommene Kirschen, schmecken angenehm säuerlich, süß und scheinend, konjunktiv gesprochen, dann sehr viel Immunkräfte mobilisieren zu können. Naja, also das ist so eine Frucht. Frucht wächst aus dem Fruchtknoten heran, aber nur dann, wenn eine Befruchtung vorgenommen wurde. Und wie ist das mit geistlicher Frucht? Ja, da muss auch eine Art Befruchtung stattfinden. Und die findet statt, wenn der Heilige Geist zu einem Menschen kommt und ihm zu einer inneren Neugeburt verhilft. Und dann wachsen durch den Heiligen Geist aus Gottes Liebe heraus Taten, die aus Liebe getan werden. Also, da kommt der Heilige Geist und schenkt eine innere Neugeburt, bringt Christus mit und Christus bringt die Liebe mit und die Liebe setzt uns dann in die Lage, selber Taten der Liebe zu tun. Aber das ist nicht alles, was über Frucht zu sagen ist, sondern in jeder Frucht steckt ja auch ein Samen drin. Wozu dann der Samen? Naja, der dient natürlich zur Vermehrung und Verbreitung der Pflanzen. Gott hat ein großes Interesse daran, ja, dass die ganze Pflanzenwelt erhalten bleibt und unter allen möglichen Bedingungen dann weiter wächst und gedeiht. Und die Menschen machen es ja der Natur oft sehr schwer. Und es ist erstaunlich, dass es noch so viel Grünes gibt in dieser Welt, bei all dem, was der Mensch da an Umweltsünden auf sich lädt. Also, in der Frucht steckt der Same und der Same, der kümmert sich um die Verbreitung. Und wenn jetzt die geistliche Frucht darin besteht, dass ein Mensch befähigt ist, Taten der Liebe zu tun, dann steckt da auch schon wieder ein geistlicher Samen drin. Denn jede Tat, die aus Liebe getan wird, fördert die Ausbreitung des Evangeliums. Der Bodelschwing hat mal gesagt, wenn ich einem Hungrigen das Evangelium verkündige, ist das ein Verbrechen. Das ist ein hartes Wort, aber so ist es. Ja? Wenn die Taten der Liebe nicht vorhanden sind, wie soll denn das Evangelium in dieser Welt laufen? Man kann es auch ganz andersrum sagen. Wenn die Ausbreitung des Christentums mit Gewalt, mit List und Tücke, wie es ja oft erfolgt ist, mit Unterdrückung anderer Völker und Menschen verbunden ist, dann kann man das abhaken und vergessen. Das dient nicht der Ausbreitung des Evangeliums. Also so kann man an der natürlichen Frucht doch einiges lernen für die geistliche Frucht. So, aber der Paulus kommt jetzt auf seine Notlage zu sprechen. Irgendwie hatten die Philipper ihn gefragt, wie geht's dir denn? Und er antwortet, dem Evangelium geht's gut. Wir merken in diesem ganzen Brief, obwohl er ja sehr persönlich gehalten ist, aber kaum irgendeine Äußerung über ihn selber. Interessiert ihn gar nicht so sehr. Ihn interessiert, wie es dem Evangelium geht. Und da sagt er, ich bin mir völlig gewiss, dass auch dieser Gefängnisaufenthalt dazu dient, dass das Evangelium ausgebreitet wird. Das haben wir ja schon an einigen Stellen bestimmt gehört und gemerkt, dass Christenverfolgungen oft genau das Gegenteil bewirkt haben, was die Verfolger damit wollten. Also, das Martyrium ist nicht in der Lage, das Evangelium zu bremsen. Ganz im Gegenteil. Und dann bringt er jetzt ein paar Beispiele. Und da kommt er gleich auf die Soldaten zu sprechen, die ihn da bewachen. Und sagt, die haben auch schon längst mitgekriegt, weswegen ich hier bin. Und dann sagt er, und es ist noch eine erstaunliche Entwicklung eingetreten. Viele Brüder, so im weiteren Umfeld, die bisher stumme Hunde waren und sich nicht getraut haben, sich öffentlich zum Glauben zu bekennen oder das Evangelium weiterzusagen, die werden plötzlich mutig. Das ist ja auch ein interessanter Effekt. Und jeder Pfarrer weiß, dass Vakanzzeiten in Gemeinden nicht das Schlechteste sind. Ja, das kann manchmal 1, 2, 3 Jahre gehen und vielleicht in Zukunft noch mehr, wenn wir einen wachsenden Pfarrermangel kriegen. Da müssen sich Gemeinden auf lange Vakanzzeiten einstellen und die katholische Kirche ist ja schon da mittlerweile, zumindest in Deutschland, sehr weit vorangeschritten mit ihren Vakanzen. Wobei es die Katholiken schwerer haben, nicht wahr? Die halten ja am Priesterstatus fest. Die brauchen unbedingt ihre geweihten Priester. Also, andere Leute kriegen jetzt plötzlich Mut. Und dann kommt er hier auf eine gewisse, ja, beschwerliche Entwicklung zu sprechen. Und er sagt, ich höre natürlich, dass hier Leute hinter meinem Rücken schlecht über mich reden. Warum sitzt du jetzt im Gefängnis? Ja, Gott hat sich von ihm abgewendet und was weiß ich, was da so alles erzählt wurde. Und das sagt er, und ich denke an Kemners Wort, wir leben nicht im Urteil der Menschen, sondern im Urteil Gottes. Ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, ist mir völlig wurscht. Was da erzählt wird über meine Person, Hauptsache es wird gepredigt. Hauptsache es wird das Evangelium gesagt. Ist ja schon erstaunlich, nicht wahr? Hauptsache es wird das Evangelium gesagt. Also, das Evangelium hat eine ihm innewohnende Kraft, dass es selbst dann wirkt, wenn es aus einem Herzen herausgesprochen wird, das unlauter ist. Das finde ich schon erstaunlich, die Aussage. Ja, wir denken ja oft ein bisschen andersrum, dass wir meinen, also da muss alles stimmen bei dem Verkündiger. Sonst kann ich dem gar nichts abnehmen. Und Paulus sagt, es ist mir völlig wurscht, ob der von Neid oder von allen möglichen Motiven getrieben ist. Solange er überhaupt noch das Wort Gottes verkündigt, okay, lass ihn laufen, Gott kann was draus machen. Ich glaube, wenn man so an die Dinge rangeht, dann kriegt man auch eine gewisse, naja, ich sage mal Lockerheit im Umgang ja mit allen möglichen Verkündigern heutzutage. Es ist nicht das Entscheidende, wie einer in seiner Seele da nun agiert und gestrickt ist. Ja, das sind so erstaunliche Nebenerkenntnisse, die man hier im Philipperbrief gewinnen kann. Aber dann kommt das Zentrum dieses ersten Kapitels. Er verlässt die bloße Darstellung der Bedrängnisse und kommt auf den inneren Kern zu sprechen. Was sagt mir eine solche Verfolgung? Da muss ich doch auch mal die Frage stellen, hänge ich an meinem Leben noch fest, wenn nun wirklich eine blutige Verfolgung über diese Zeit, über meinen Ort, über meine Gemeinde, über mein Land kommen sollte? Dann wird dieses erste Kapitel ja plötzlich sehr interessant. Wie geht Paulus damit um? Ja, indem er diesen Spitzensatz formuliert. Christus ist mein Leben, Sterben mein Gewinn. Gewinn, wieso kann Sterben ein Gewinn sein? Wenn das Sterben mir die Tür öffnet zu einem noch viel besseren Leben, dann ist natürlich das Sterben ein Gewinn. Und insofern glaube ich, dass Christen sterben können. Die Welt muss sterben und der Weltmensch muss sterben. Aber der Christ, der kann sagen, ich kann sterben. Und das sind bestimmt Highlights im Leben eines Pfarrers und Seelsorgers, wenn jemand ihm sagt, Herr Pfarrer, ich kann sterben. Wunderbar, ich hoffe, dass ich das auch in meiner letzten Stunde so sagen kann. Aber das kann man eben nur sagen, wenn tatsächlich das Beste noch auf mich wartet. Und wenn der Heilige Geist mir das so ins Herz hineinschreibt, dass ich absolut davon durchdrungen bin. Ja, dann kommt hier eine Redewendung, die etwas an Römer 8 erinnert. Alle Dinge dienen zum Besten denen, die Gott lieben. Aber es ist nun interessanterweise kein Automatismus, sondern Paulus sagt, ich kann diese Sicht der Dinge nur durchhalten, wenn ich eure Gebete kriege. Er macht sich abhängig von den Gebeten der Gemeinde. Und er fügt natürlich hinzu, er braucht den Beistand des Heiligen Geistes. Also wenn ich das habe, wenn Brüder und Schwestern für mich beten Und wenn der Heilige Geist mir beisteht, dann kann ich in die Verfolgungszeit hinein. Und dann kann ich auch tatsächlich getrost sterben. Es muss ja nicht nur eine unmittelbare Verfolgung sein. Also das ist natürlich die hohe Schule des Glaubens. Anders kann ich das nicht sagen. Wenn ein Apostel sagt, ich will im Grunde nur eins, ich will Christus verherrlichen, ob ich nun lebe oder sterbe, ist mir eigentlich zweitrangig. Und wenn es Gott gefällt, dass er Christus verherrlicht durch meinen Tod, dann kann ich ja auch Amen dazu sagen. Das ist schon großartig, wenn einer diese innere Sicht und diese innere Freiheit hat. Und dann sagt er, es ist mir zwar letztlich egal, wie Gott mich jetzt führt, aber ich will doch gerne noch in diesem irdischen Leben bleiben. Aber wenn man dann genau liest, dann merkt man, aha, nicht weil er selber noch leben will, sondern um euretwillen, ich will noch mehr Frucht erreichen. Und was will er damit sagen? Habe ich ja vorhin gerade erklärt mit diesem kleinen Exkurs über die Frucht. Er möchte die Gemeinde in Philippi dazu anleiten, noch mehr Taten aus Liebe heraus zu tun und auf diese Weise Christus verherrlichen. Tja, wenn das das Motiv ist, dass einer leben bleiben will, das finde ich schon erstaunlich. Im Allgemeinen will man ja aus ganz anderen Motiven leben bleiben. Ja, das wünsche ich uns, dass wir auch diese, ja, ich sage mal in Strichel Gleichgültigkeit haben. Gegenüber dem Leben und gegenüber dem Tod. Es ist eigentlich sekundär. Ob ich lebe oder sterbe, Hauptsache, Gott kann durch mich hindurch irgendwas zur Verherrlichung Christi machen. Manche sind ja durch ihr Sterben, ja tatsächlich, und durch die Art und Weise, wie sie gestorben sind, dann noch zum großen Segen geworden für andere. Christus, mein Leben, Sterben, mein Gewinn. So, und dann sind wir schon jetzt auf der Zielgeraden angekommen, im letzten Abschnitt des ersten Kapitels geht es darum, ist so eine Art kleine Mini-Zusammenfassung, wandelt würdig des Evangeliums. Das ist natürlich eine sehr allgemeine Formulierung, aber wenn man den Zusammenhang liest, dann wird es doch schon deutlicher, was er meint. Wie kann man denn des Evangeliums würdig leben und wandeln, indem man gerade in Verfolgungszeiten sich vom Heiligen Geist leiten lässt und einmütig bleibt im Kampf für das Evangelium? Eigentlich erwartet man in einem Freudenbrief nicht unbedingt so viele Äußerungen zum Thema Kampf. Aber ja, Paulus ist da sehr nüchtern und realistisch. Ich weiß nicht, ob heute in vielen Predigten vom Kampf des Glaubens die Rede ist. Das haben wir uns sehr abgewöhnt. Und bei Paulus kann man das nun an jeder Ecke nachlesen. Lasst euch nicht erschrecken von den Glaubensfeinden. Luther hat hier Widersacher übersetzt. Im Grunde genommen sind es die Glaubensfeinde, die in jeglicher Hinsicht und mit jeglicher Färbung heute immer frecher ihre Stimme ergreifen und ertönen lassen. Also, da muss man nur Gesetzesvorlagen und da muss man nur die großen Entwicklungen der Weltpolitik ein bisschen verfolgen und merkt doch sehr schnell, dass Glaubensfeinde das Oberwasser heute immer mehr kriegen. Und was sagt der Paulus dazu? Lass dich nicht davon erschrecken. Uns ist doch keine Welt verheißen, wo die Christen das Kommando führen. Nein, die Glaubensfeinde, die werden, und ich vermute mal, je mehr wir an das Ende der Zeit herankommen, die werden immer frecher ihre Stimme erheben. Und wenn es wirklich zu harter Verfolgung der Christen kommt, dann hat er hier noch eine Schlussthese. Und die ist natürlich auch ziemlich hart. Rechnet es euch zur Ehre an. Ihr seid dazu berufen, nicht nur an Christus zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Ja, dieses Leiden für Christus. Ich weiß nicht, wer sich mal ein bisschen mit Kierkegaard beschäftigt hat. Der Kierkegaard war ein gläubiger Mann, der hat Zeit seines Lebens auch gekämpft. Und zwar gegen ein sanftes, von aller Leidensbereitschaft freies, weltangepasstes und zeitangepasstes Christentum. Und das hat den Mann fertig gemacht. Er ist ja auch ziemlich früh gestorben. Intellektuell hoch begnadet, konnte Dinge wirklich auf den Punkt bringen. Einmal hat er ein Beispiel erzählt mit den Gänsen, dass gezüchtete Gänse eigentlich gar nicht in der Lage sind, das einzusetzen, wozu sie eigentlich gemacht sind, nämlich zum Fliegen. Und die Astrid Borowa, die hatte so ein schönes Lied mal gemacht über einen Adler, der bei Hühnern aufgewachsen ist. Und irgendwann dachte er selber ein Huhn. Und das hat sie sehr schön ausgedrückt. Du bist kein Huhn, erhebe deine Schwingen. Das ist also hier alles im Hintergrund mit zu sehen. Ja, dass wir, auch wenn es zu harter Verfolgung kommen sollte, dann doch uns, ich will nicht sagen, darauf was einbilden, aber das als Ehre ansehen für Christus, dann auch unsere Stimme erheben zu dürfen und leiden zu dürfen. Und dann sagt er, nehmt euch an mir ein Beispiel. Müsst nur auf mein Leben gucken. Dann wisst ihr erstens, welche Konsequenzen ein konsequentes Christentum haben kann, aber zweitens, wie man auch getrost sein kann. Und damit bin ich wieder am Ausgangspunkt dieser Ansprache. So wollen wir also die Zuversicht in Bedrängnis mitnehmen und uns freuen, dass der Apostel hier uns vorangegangen ist, in einem nicht leichten Weg, aber in einem Weg, das an ein grandioses Ziel heranführt. Amen.